deiner Meinung nach der größte deutsche Beitrag zum Klimaschutz gewesen? Zumindest laut Johannes Aqua, mit dem wir ja auch gerade erst gesprochen haben.
Also nicht meiner Meinung nach, sondern nein, aber auch meiner Meinung nach ist es das Erneuerbare Energiengesetz. Ich glaube, das kann man ziemlich deutlich sagen, weil das einfach zu diesem Solarboom geführt hat. Im Jahr 2000 wurde es in Deutschland eingeführt und hat dann eben weltweit auch Strahlkraft entwickelt, weil das die Erneuerbaren erstmal so richtig
salonfähig gemacht hat.
Und salonfähig, ja.
Genau. Einen der Urheber und Mitautoren des Erneuerbare-Energien-Gesetzes haben wir heute bei uns hier zu Gast im Klimalabor, Hans-Josef Fell. Er saß von 1998 bis 2013 für die Grünen im Bundestag. Und hast du eine Idee, wer damals auch im Bundestag war und außerdem noch parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium von Peter Altmaier war?
Also erstmal muss man nochmal darüber hinwegkommen, dass Peter Altmaier bei Bundesumweltminister war. Aber tatsächlich kursiert auch gerade so ein Video im Netz, das wird mir immer wieder ausgespielt. Das war Katharina Reiche, unsere heutige Wirtschaftsministerin.
Ganz genau.
Und in diesem Video, sage ich vielleicht noch einmal dazu, sagt sie eben nochmal so ganz klar, dass sie als dreifache Mutter eben auch viel gefragt wird, wie das eigentlich sein kann, dass die Poolkappen abschmelzen und dass die Luft so dreckig ist. Also da hat sie sich sehr stark für mehr Umweltschutz ausgesprochen.
Und für die Energiewende. Ich habe das Video auch gesehen, glaube ich, ne? Und Hans-Josef Fell sagt aber, damals wie heute verfolgt Katharina Reiche dasselbe Ziel. Sie möchte die Wirtschaft der erneuerbaren Energien unwirtschaftlich machen. Das hat er in einem Gastbeitrag für das PV-Magazin geschrieben. Und was er damit meint, das wird er uns hoffentlich gleich erklären. Wir sagen jetzt erst einmal Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen, Hans-Josef Fell.
Ja, gerne. Bin ich der Einladung gefolgt.
Und bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, ihr habt Fragen und Anregungen, dann schreibt Christian und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Hans-Josef Fell, wenn man Ihren Gastbeitrag liest, ich glaube, man ist kein Prophet, wenn man sagt, Sie sind nicht der allergrößte Fan von Katharina Reiche.
Ich kenne Katharina Reiche sehr lange. Wir sind gemeinsam 1998 in den Bundestag eingezogen. Wir waren auch in vielen Ausschüssen gemeinsam, beispielsweise im Umweltausschuss. Ich habe Katharina Reiche nur kennengelernt als jemand, die die erneuerbaren Energien nicht befördern will, kritisiert hat. Sie wären viel zu teuer, sie würden nie eine nennenswerte energiewirtschaftliche Möglichkeit erreichen und damit Beiträge liefern. Und sie hat auch sehr despektierlich über den Klimawandel gesprochen. Immer war sie eine große Freundin der Atomenergie. Das hat sie vor allem in den Vordergrund gerückt. Also mit erneuerbaren Energien hat sie nicht wirklich was am Hut gehabt. Und Sie haben es vorhin schon erwähnt, als sie Staatssekretärin unter Peter Altmaier im damals federführenden Umweltministerium für erneuerbare Energien war, da hat sie ja mit verursacht den massiven Niedergang der Solarwirtschaft. In dieser Zeit wurden Vergütungssätze so drastisch gesenkt, dass der deutsche Markt zusammengebrochen ist und mit ihnen der Verlust der damaligen Industrieförderschaft, der Solarwirtschaft, stattgefunden hat.
Ja, ich glaube, das muss man immer wieder nochmal neu nachzeichnen. Also 2000 wurde das Erneuerbare-Energien-Gesetz eingeführt und dann erklären Sie uns doch nochmal, was dann passierte, sodass es zu diesem heftigen Knick oder Einbruch kam, insbesondere in der Solarbranche.
Also zunächst mal im Jahr 2000 bis 2012 in der Solarbranche hat es einen für die weitaus meisten Experten unglaublichen Aufschwung gegeben. Die Mathematiker wissen, was Exponentialkurven sind.
Das wissen wir auch noch aus der Corona-Pandemie leider.
Ja, wir kennen das aber auch bei der Einführung von Laptops oder von iPhones, von Mobilfunk. Das sind Industriekurven, die extrem schnell gehen und in einer Dekade eigentlich die Durchdringung der gesamten Weltwirtschaft schaffen. Das ist eine normale Industriekurve für neue Produkte und Neues. Auf diesen Weg haben wir damals die Solarwirtschaft auch gesetzt. Wir hatten immensen Aufschwung und damals im Jahr 2012 12 Gigawatt Jahresinvestition in die erneuerbaren Energien. Und damals wurde dann mit sehr viel Polemik eine Kampagne gefahren aus der Wirtschaft der fossilen Industrien gegen die erneuerbaren Energien. Es gipfelte in so Plakaten, die da hießen, Hilfe, die Energiewende wird unbezahlbar. Das glatte Gegenteil war der Fall. Damals hatten wir schon Studien, ohne den Ausbau der erneuerbaren Energien wäre der Strompreis viel teurer. So hat ja kaum jemand hingeguckt. Die Universität in Erlangen-Nürnberg hat das beispielsweise berechnet. Aber es helfen ja oft nicht Wahrheiten, das wissen wir heute mehr denn je, wenn wir so in die Social Media gucken, sondern es dominieren ja die Fakes und anderes, und das war damals schon auf den Weg gebracht worden. Hat dazu geführt, dass die Gesetze verändert wurden, und wie ich schon sagte, wir haben weit über 100.000 Arbeitsplätze verloren in der Solarwirtschaft. Wir haben die Industrieführerschaft verloren. Alles ist nach China abgewandert und heute jammern Wirtschaftsleute über die wirtschaftliche Dominanz von China.
Ich glaube, dass Peter Altweier eine nicht unbedeutende Rolle bei der Geschichte der deutschen Energiewende spielt, eher im negativen Sinne häufig, hat sich inzwischen so ein bisschen rumgesprochen. Sie sagen jetzt aber, das hat er mehr oder weniger im Tandem mit unserer heutigen Wirtschafts- und Energieministerin gemacht, mit Katharina Reiche.
Ja, sie war ja bei ihm die Staatssekretärin. Und wir wissen, dass natürlich jeder Minister mit seinem Team sich austauscht. Und ich kann da natürlich keine Details nennen, denn das sind interministerielle Gespräche und innerhalb des Ministeriums die Gespräche, da müssen ja Abstimmungen stattfinden. Also wenn Frau Reiche Widerstand dagegen geäußert hätte, wäre das sicherlich so nicht gekommen. Deswegen muss man annehmen, dass sie das sehr stark unterstützt hat und ihre Äußerungen auch in einem ganzen Jahrzehnt vorher, die ich ja kenne, die lassen stark darauf hindeuten, dass sie das massiv unterstützt hat.
Und wie ist das damals sozusagen passiert? Ich würde da gerne noch mal einmal ins Detail gehen, weil wir reden da ganz oft drüber, aber gehen da mal so ein bisschen drüber hinweg. Man hatte vorher eben dieses Erneuerbare Energiengesetz, was einen garantierten Preis sozusagen für diejenigen, die Erneuerbare ans Netz gebracht haben, eingeführt hat. Und was ist dann 2012 passiert genau? Wie wurde das Gesetz verändert? Warum war das so dramatisch für die Solarbranche?
Der Grundsatz für die gute Funktionsfähigkeit eines erneuerbaren Energiengesetzes ist, dass es eine feste Einspeisevergütung gibt, gesetzlich garantiert, und die in etwa so hoch sein muss, dass eine wirtschaftliche Rentabilität mit dieser Einspeisevergütung geschaffen werden kann. Wir haben damals als Abgeordnete immer so 5 bis 8% Rendite als Grundlage genommen für die Festlegung der Einspeisevergütung. Das ist viel, viel weniger als die Kohlewirtschaft, die Atomwirtschaft an Renditen anstreben. Die wollen immer so um 20% und andere. Aber diese Wirtschaftlichkeit war die entscheidende Basis. Damit haben vor allem Banken auch gesehen, dieses EEG ist eine Sicherheit. Ihr kriegt die Fremdfinanzierung und sehr viele Menschen haben Kapital eingesammelt, Bürgergemeinschaften beispielsweise, und haben damit Bürgerwindparks, Bürgersolarparks auf die eigenen Dächer gebaut. Sie haben Biogasanlagen gebaut, sie haben die Wasserkraft teilweise ausgebaut und Geothermie. Also in allen Bereichen der erneuerbaren Energien gab es einen mehr oder weniger starken Aufschwung und vor allem in der Solarwirtschaft. Und 2012 herum, das waren dann mehrere Gesetzesänderungen, aber im Kern war es so, dass die Vergütungssätze unter die Wirtschaftlichkeitsschwelle gesetzt wurden. Und damit waren die Investitionen nicht mehr gesichert, außer in wenigen Bereichen. Also von 12 Gigawatt Neuinvestitionen ging das in 2 Jahren auf 1 Gigawatt runter.
Jetzt kann man natürlich immer argumentieren, naja, irgendwann muss so eine Technologie dann auch einfach marktreif sein und wettbewerbsfähig. Heute ist da auch eine ganz andere Situation. Die Erneuerbaren sind mit Abstand die günstigste Energieform. Das heißt, kann man sagen, langfristig konnten sie das zwar verlangsamen, aber eben nicht aufhalten, diesen Wechsel zu den erneuerbaren Energien?
Also wir haben ja keinen freien Markt, der fair wäre. Wir haben weiterhin 70 Milliarden Euro alleine in Deutschland Unterstützung für die fossile Wirtschaft aus Steuergeldern. So viel kriegen die Erneuerbaren niemals aus Steuergeldern.
In welcher
Wir
Form?
haben,
Also meinen Sie alle Subventionen, bei aller fossilen Subventionen oder welche Unterstützung meinen
ja,
Sie?
das sind eine ganze Menge unterschiedlicher. Also jüngst ist ja wieder eine geschaffen worden, jetzt noch nicht neu, aber im Kabinett, muss noch durch den Bundestag. Aber die Gasspeicherumlage wurde abgeschafft und wird aus Steuergeldern bezahlt. Das sind schon wieder 30,6 Milliarden Euro vom Steuerzahler. Der Effekt ist, dass die Gaspreise damit billiger werden und damit der Absatz für die Gaswirtschaft natürlich wieder lukrativer wird. Das ist eine klare Stützung, eine klare Subvention für die fossile Wirtschaft. Und solche gibt es eine ganze Menge anderer. Die Erneuerbaren bekommen das nicht. Das ist schon das eine Ungleichgewicht und die Unfairheit. Und die andere ist, die konventionellen Energien machen ja unglaubliche Schäden in unserer Gesellschaft. Schauen Sie sich mal an, wie viele Lungenkranke wir hier haben. Und die entstehen hauptsächlich durch Luftschadstoffe. Die kommen aus den Gaskraftwerken, aus den Kohlekraftwerken, aus den Auspuffen der Autos und aus vielen anderen Anlagen, die fossil betrieben sind. Schauen Sie sich mal an, dass der Steuerzahler jetzt eine riesige Menge aufbringen muss, um den Atommüll zu entsorgen. Die Atomkonzerne wollen nicht die großen Lasten übernehmen, die sie verursacht haben. Das sind also Ungleichgewichte. Eine Solaranlage produziert weder Atomstrom, Atommüll, noch produziert es Luftschadstoffe. Sie sind einfach die saubere Lösung. Dafür werden sie aber nicht belohnt. Die konventionellen Energieversorger bekommen eine Befreiung von diesen Schadenskosten und die erneuerbaren Energien bekommen keine Ausgleich dafür, dass sie sauber sind. Übrigens gab es mal ein hochspannendes Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof. Das war im Jahre 2001. Damals hatten Energieversorger gegen die Einspeisevergütung geklagt. Es wäre eine ungerechte Subvention. Europäischer Gerichtshof hat festgestellt, es ist keine Subvention, weil kein Steuergeld involviert ist. Und diese hohen Einspeisevergütungen wären gerechtfertigt, da sie zumindest einen Teilausgleich für die Schadenskosten sind, die die anderen Energieerzeuger schaffen. Das war in der Begründung im EuGH drinnen gestanden. Leider ist heute seit 4, 5 Jahren diese EEG-Vergütung doch eine Subvention gemacht, denn die Bundesregierung hat den dramatischen Fehler getan, die EEG-Umlage vom Strompreis wegzunehmen und in den Steuerhaushalt zu setzen. Das hat übrigens zum großen Streit geführt. Wir haben die Möglichkeit, nicht mehr den Bundeshaushalt in Ordnung zu bringen. Die Schulden sind zu hoch, die Ausgaben sind zu hoch. Sie kennen die Diskussion in der Ampelkoalition. Das hat letztendlich zum Bruch der Ampel geführt.
Das heißt, die Ampel war es, die die EEG-Umlage rausgenommen hat, also die die EEG-Umlage sozusagen
Ja.
in den Haushalt gesteckt hat,
Ja,
wodurch sie jetzt.
auf Betreiben von Finanzminister Lindner, der schon damals, 2012, bis dahin waren sie ja mit in der Verantwortung mit der Union, und mit seinem Wirtschaftsminister Rösler ja massiv auch schon die Abschaffung der Einspeisevergütung erneuerbare Energien gefordert hat, weil angeblich die Kosten zu hoch seien.
Jetzt ist ja eine Erkenntnis für mich aus den letzten Jahren immer, man kann natürlich immer als Politiker oder auch als Minister oder Ministerin das Richtige tun wollen, aber manchmal machen es ihnen auch die Menschen, also die Bevölkerung nicht ganz so einfach. Das, was Sie gerade beschrieben haben, diese ganze, ich nenne es jetzt mal diese historische Einordnung nochmal, haben Sie ein, also man spricht da, glaube ich, schon Katharina Reiche sehr viel Verantwortung für zu, wenn man sagt, das war jetzt alles ihr Zutun. Das ist ja nicht in einem Vakuum passiert, sondern die Menschen wollten ja günstiges russisches Erdgas haben auch, ne? Das war ja nicht ihre Entscheidung. Das
Und die
wurde ja,
Wirtschaft vor allem eigentlich,
genau,
ja.
also da haben sich ja auch die deutsche Bevölkerung hat sich ja auch über günstiges Gas aus Russland gefreut.
Also diese Debatte war schon immer schief. Es gilt zwar im Energiesektor der Grundsatz, dass es umweltfreundlich, klimaschützend sein muss, wirtschaftlich und Versorgungssicherheit garantiert werden muss. So, die Versorgungssicherheit haben wir gesehen, mit russischem Erdgas geht nicht. Wer sich in Abhängigkeiten von anderen Ländern begibt, die auch noch autokratisch oder diktatorisch regiert werden, muss damit rechnen, dass es damit auch Energie als Waffe eingesetzt wird.
Das
Das
war
haben wir
bestimmt
erlebt.
eine kurzsichtige Entscheidung, aber der Anspruch war ja, wir hätten gerne die günstigste Energie.
Ja, das ist eben die isolierte Betrachtung, wenn man nur auf die Kosten schaut. Es ist nicht günstig, wie wir gesehen haben, sondern wie die Erdgas Wirtschaft auch schon seit Jahrzehnten immer wieder als großer Subventionsempfänger dasteht, ist eben über die Steuerzahler das günstig gemacht worden und nicht wirklich günstig. Die Nichtzahlung der externen Schadenskosten ist ja auch der Punkt, weshalb es nicht wirklich günstig ist. Am Ende zahlt die Gesellschaft alle diese Kosten, nur eben halt nicht über den Energiepreis, sondern über andere Effekte. Und damit ist das nie günstig gewesen. Und darum darf man eine Diskussion nicht einfach nur über den gerade vorhandenen Kilowattstundenpreis oder Kubikmeter Erdgaspreis führen und das vergleichen, sondern muss immer die Ganzheitlichkeit der Argumente reinbringen. Auch und was Umweltschutz und Klimaschutz betrifft, ist es ja ganz klar, 75% aller Klimagasemissionen in der Europäischen Union werden durch das fossile Energiesystem verursacht. Das heißt, sie sind der entscheidende Klimazerstörer. Und wenn wir heute nach Griechenland schauen und dort die Feuerwehr hören, die da sagt, wir sehen, das ist der Weltuntergang, wie furchtbar diese Brände in Spanien, Portugal, Frankreich und in Albanien und wo überall in diesen Hitzewellen, dann kann man endlich mal ahnen, was das bedeutet, dass eben nicht auf den Klimaschutz gesetzt wurde, sondern auf angeblich billiger Erdgas aus Russland.
Ich kann mir jetzt aber, ohne dass ich sie persönlich kenne, nicht vorstellen, dass Katharina Reichelt das so großartig anders sieht als sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Waldbrände sieht oder andere Wetterextreme wie Starkregen und sagt, ist mir jetzt auch egal. Weil sie hat ja damals schon von ihren Kindern gesprochen, die sie fragen, irgendwie, wir müssen ja irgendwie die Erde sicher machen, auch für die Zukunft. Deswegen bin ich so ein bisschen erstaunt, wenn sie dann sagen, Katharina Reiche möchte die Wirtschaft der erneuerbaren Energien wieder unwirtschaftlich machen und damit zum Klimawandel weiter beitragen.
Also, sie denkt hier ganz anders als ich, weil sie sich nicht tiefgründig damit beschäftigt. Wer genau in die Ursachen des Klimawandels, der Erdaufheizung, der Hitzewellen und in die Starkregenursachen und vieles andere Meeresspiegelanstieg hineinschaut, der weiß, dass das verursacht wird durch Klimagasemissionen, CO2, Methan und anderem. Und wenn man weiß, dass die Atmosphäre heute schon massiv überlastet ist, wir haben ja 430 ppm, 350 ppm Kohlendioxid in der Atmosphäre, sind die für Menschheit ertragbare Grenze, da sind wir weit drüber, der kann dann nur Rückschluss ziehen, ein Klimaschutz kann nicht gelingen, indem man noch weitere Emissionen macht, indem man weitere Erdgaskraftwerke ausschreibt oder anderes. Also diesen Gedankenschluss macht Frau Reiche nicht. Sie hat auch sogar geäußert, dass sie die schon viel zu unzulänglichen Klimaschutzziele Deutschlands und der Europäischen Union auch noch hinausschieben will. Das heißt, sie will sie noch verwässern und verschlechtern. Nein, das hat nichts mit Klimaschutz zu tun, was Frau Reiche äußert.
Jetzt würde ich wieder die deutsche Bevölkerung ins Spiel bringen, als Joker von Katharina Reiche sozusagen, weil es geht ja bei den Gaskraftwerken jetzt im Speziellen darum, wir müssen uns vor Dunkelflauten absichern. Man weiß tatsächlich nicht, es sind, ich glaube, es sind im Schnitt 1,6 pro Jahr. Man weiß aber nie, wie lange das dauert. Also es kann sein, dass wir tatsächlich mal eine Dunkelflaute haben, die zieht sich irgendwie über 2 Wochen. Und dafür sind ja die Gaskraftwerke gedacht, weil wir das anders in Deutschland aktuell noch nicht absichern können, außer wir schmeißen die noch schmutzigeren Kohlekraftwerke an, die ja auch noch älter sind und unsicherer.
Sehr wohl kann man das anders machen. Und sehr wohl hätte man das schon in den letzten 20 Jahren anders machen müssen. Wir haben im Deutschen Bundestag längst dieses untersuchen lassen vom Büro für Technikfolgenabschätzung im Forschungsausschuss, wo Katharina Reiche mit drinnen war. Wir haben ein Gutachten vorgelegt bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, um 2010 herum war es. Und das sind die Vorschläge, alle stehen da schon drin, was man tun muss, um die Versorgungssicherheit auch in dunkelflauten Zeiten eben bereitzustellen. Und die Vorschläge sind auch schnell referiert. Das ist einmal, man muss auf den Mix aller erneuerbaren Energien setzen, die Bioenergien also beispielsweise flexibel einsetzen, dass sie im Winter Strom und Wärme liefert, dann, wenn die Sonne schwach ist. Die Wasserkraft kann das genauso, die Geothermie kann das genauso. Wir brauchen aber zusätzlich viele, viele Speichern, damit wir eben auch die
Und die haben wir
Schwankungen,
ja
den
nicht.
Überschuss. Ja, aber das ist doch ein Fehler der Vergangenheit. Erstens mal sind sie jetzt kostengünstig da und wir könnten sie in hohem Maße investieren. Frau Reiche sollte endlich ein Gesetz erlassen, dass die Netzbetreiber auch Speicher bauen können und damit ihre Schwankungen ausgleichen können. Das fehlt immer noch. Das sind die Versäumnisse der Vergangenheit und wir hätten auch schon längst wesentlich mehr verbrauchsorientierte Schwankungsausgleich schaffen können. Das ist jetzt auf einem guten Weg, aber wird nicht richtig unterstützt. Also beispielsweise die Wärmepumpen in die Häuser bringen statt die schmutzigen Erdgas- und Erdölheizungen und diese Wärmepumpen dann gesteuert. Das kann man alles machen mit Smart Meter und mit anderen, sie in die Starkstrom, Zeiten hineinführen, genauso die Ladepunkte Möglichkeiten mit den Elektroautos, das Elektroauto nur dann laden, wenn viel Strom im Netz ist. Die Möglichkeiten sind alle da, die Technologien sind da, man muss das nur forcieren und nicht Erdgaskraftwerke bauen. Das ist das Teuerste. Wir sehen, weil sie ja spricht von billig, aber schauen Sie mal richtig in die Merit Order, in den Strommarkt hinein und Sie werden Folgendes sehen. Immer wenn viel Wind- und Solarstrom im Netz ist, ist der Strom an der Börse billig. Immer wenn wir dann eine Flaute von Wind- und Solarstrom haben, springen die Erdgaskraftwerke an und dann geht der Strompreis richtig in die Höhe. Die Erdgaskraftwerke sind das teuer machen. Und wenn wir das mit Flexibilisierung Biogas, mit Wasserkraft, mit anderen auffüllen würden, die haben alle das Potenzial, ist genügend da, alles längst durchgerechnet.
Wenn wir einmal
Aber
kurz
das
bei,
will sie nicht.
wenn wir einmal kurz bei Erdgas bleiben, dann ist es ja so, wir haben jetzt viel über Peter Altmaier gesprochen, jetzt sprechen wir über Frau Reiche. Dazwischen war allerdings auch ein grüner Wirtschaftsminister, Robert Habeck, und der wollte auch die Gaskraft ausbauen und tatsächlich viele Gigawatt Gas ans Netz bringen. Er hat auch die LNG-Terminals in einer Rekordgeschwindigkeit ausgebaut. Würden Sie sagen, dass es da einfach eine Kontinuität gibt, was die Gasindustrie in Deutschland angeht, unabhängig jetzt mal von den einzelnen Politikern, die da am Werk waren, weil Sie das ja jetzt tatsächlich immer sehr aktiv Frau Reiche zuschreiben, muss man ja sagen, dass in dem Fall Robert Habeck auch die Gelegenheit hatte. Wir reden jetzt mal nicht über den Ausbau der Erneuerbaren. Ich glaube, da kann man Robert Habeck keinen Vorwurf machen. Den hat er tatsächlich sehr gut vorangebracht. Aber was auf der anderen Seite eben diese Abkehr vom Gas angeht, ist man da ja auch nicht vorangekommen.
Ja, das stimmt. Das ist auch eine grün-interne Kritik gewesen, dass eben die Abhängigkeit von Erdgas nicht gewechselt werden kann von Russland nach Katar oder in die USA. Denn ich weiß nicht, ob Trump verlässlicher als Putin ist. Sich in diese Abhängigkeit zu begeben, ist ja völlig abstrus und absurd mit dem LNG-Gas aus den USA. Da sind Fehler gemacht worden. Man
Deswegen ja auch
hätte
die Idee, sich nicht
diese
abhängig zu machen, sondern eigene Gaskraftwerke zu bauen.
Nein, die brauchen immer Erdgas für die Gaskraftwerke. Wenn sie Erdgaskraftwerke bauen, brauchen sie Erdgas. Und das ist Abhängigkeit von anderen Ländern. Wir haben nicht Erdgas in Deutschland in ausreichendem Maße und kommen jetzt mit hilflosen Versuchen bei Borkum Erdgas zu fördern. Das sind Winzigkeiten, aber eine Zerstörung des Wattenmeers. Das kann es ja wohl nicht sein. Und eine weitere Emissionsquelle für CO2 in der Atmosphäre, dann Methan übrigens, was da viel aus den Bohrlöchern rauskommt. Das ist immer, wenn man Anwendungen für solche Kraftwerke macht, wird man einen Sog auf den Bezug der fossilen Rohstoffe finden.
Und deshalb, um nochmal einmal zu Robert Habeck zurückzukehren, Sie würden einfach sagen, ja, da konnte Robert Habeck sich offenbar auch nicht gegen die Erdgasindustrie stellen, so richtig.
Ja, es gab nicht nur mich oder auch andere haben innerhalb der Grünen Partei deutlich dagegen geredet. Er war aber Minister, hatte die schnelle Notwendigkeit natürlich gesehen, die Energieversorgungssicherheit nach dem Abschalten der Erdgaspipelines durch Putin tatsächlich aufrechtzuerhalten. Leider hat er hauptsächlich den Weg neues Erdgas gesucht, statt die ganzen anderen Maßnahmen, die teilweise allerdings auch etwas länger dauern. Aber wenn man beispielsweise mal anguckt, wie schnell Altbauten gedämmt sind mit Einblasdämmung, eine einfache Möglichkeit, und da geht der Energieverbrauch schon drastisch runter, wenn man Biomethan in die Erdgasnetze einspeist, dann hat man auch einen schnellen Ersatz davon. Das hätte man viel, viel stärker forcieren müssen und können. Und natürlich Wärmepumpen, Wärmepumpen, das hat er gewollt. Das hat aber die FDP zerschossen mit der Bild-Zeitung und anderen zusammen und dann der Debatte in der Gesellschaft, dass die angeblich zu teuer werden. Nein, teuer ist das Fossile. Insgesamt, wenn wir die Gesamtbetrachtung machen.
Sind wir denn Ihrer Meinung nach insgesamt noch auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen Kurs? Also der, was Schwarz-Rot als jetzt, ich glaube, sie sind 3 Monate im Amt als Bundesregierung sich in den
100
Koalitions,
Tage.
100 Tage, was Schwarz-Rot sich als Bundesregierung in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, stimmt das Ihrer Meinung nach? Weil alles wartet ja aktuell gespannt auf dieses Energiewende-Monitoring von Katharina Reiche, auf den Realitäts- Check. Da gibt es einerseits große Befürchtungen, dass tatsächlich der Ausbau der Erneuerbaren gedrosselt oder sogar abgewürgt wird. Andere sind da deutlich entspannter und denken, die Energiewende lässt sich nicht mehr stoppen. Was denken Sie?
Es kommt immer auf die Geschwindigkeit an. Wenn wir sehen, wie stark die Temperaturerhöhung der Erde da ist, können wir in keiner Weise irgendwas bremsen, sondern müssen massiv forcieren. Sonst haben wir gar keine Chance. Wir müssen beispielsweise in 10 Jahren komplett umstellen auf 100% erneuerbare Energien. Das ist weder das Ziel der alten Bundesregierung noch der neuen Bundesregierung. Damit haben wir schon eine Situation, die den Klimawandel weiter aufheizt. Und da gehört richtig geklotzt und wir können nicht einfach ein bisschen Kleinigkeiten machen. Aber Katharina Reiche hat ja in ihren politischen Äußerungen, seitdem sie Ministerin ist, sehr klare Aussagen gemacht. Sie hat gesagt, sie will den Business Case für erneuerbare Energien verschlechtern. Das heißt, eine Eindämmung des Ausbaus. Denn wenn man nichts mehr verdient mit der Investition, dann wird es auch kein Investment geben. Sie hat gesagt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien zu schnell geht. Sie müsse das bremsen. Sie müssen erst die Netze ausbauen. Nein, man muss nicht erst die Netze ausbauen. Wenn man beispielsweise sieht, wie teuer es war, dass Bayern und Baden-Württemberg kaum Windräder gebaut haben und wir dann südlinks mit unglaublichen Kosten gebaut haben, diese Erdgasleitung hätte, Entschuldigung, diese Stromleitung unter der Erde. Wenn man im Süden endlich Windräder bauen würde, dann muss man nicht den Windstrom in den Süden bringen. Das ist wesentlich billiger. Da muss ich Tacheles reden mit Ihrem Freund Söder, dass der endlich mal die Widerstände gegen den Windkraftausbau aufhört. Aber das tut sie alles nicht. Sie arbeitet nicht daran. Und jetzt hat sie einen jüngsten Vorschlag gemacht, nämlich die feste Einspeisevergütung für Solardachanlagen abzuschaffen. Damit geht sie an die Grundfesten des Erneuerbaren Energiengesetzes, denn die feste Einspeisevergütung ist der Grundfest. Und wir sehen auch, weil Sie fragten, sehen wir da schon Entwicklungen? Ja, diese ganzen Äußerungen haben schon große Verunsicherungen geschafft. Ich war gestern bei einem Solarunternehmen in der Umgebung, der sagte mir, ich habe im Moment gar keinen Auftrag mehr von Solardachanlagen. Das wirkt also sofort und das ist richtig katastrophal.
Aber lässt sich das denn wirklich noch abwürgen, wenn man jetzt nochmal anschaut, also anders eben als 2012, ist Solarenergie heute schon so schnell, so günstig? Also es ist ja ein wettbewerbsfähiges Produkt, was nicht unbedingt mehr auf Subventionen angewiesen ist. Wir hatten darüber tatsächlich in unserem letzten Podcast mit Johannes Aqua gesprochen, dass auch in den USA braucht man sich jetzt nicht Sorgen, riesige Sorgen zu machen, weil einfach das die günstigsten Energieformen sind. Das heißt, müsste man nicht einfach sagen, das ist der Verdienst der letzten Jahrzehnte, hat mit Deutschland angefangen, wurde dann in China fortgeführt. Solar- und Windenergie sind inzwischen so günstig, dass sich das unabhängig von staatlichen Lenkungsmechanismen lohnt.
Teilweise ja, haben Sie natürlich recht. Also die Eigenheimbesitzer, wenn sie richtig nachdenken, die werden auch, wenn die feste Einspeisevergütung abgeschafft wurde, sich weiterhin Eigenstromverbrauchsanlagen aufs Dach setzen, weil das mit Abstand für sie der billigste Strom ist. Wenn sie das mit Speichern kombinieren, können sie bis zu 80% der Stromkosten reduzieren, alleine nur mit der Solaranlage auf dem Dach. Aber wir haben doch mehr als das, nur die Menschen ihren Eigenverbrauch decken müssen. Bisher haben alle Solardächer auf den privaten Häusern mitgeholfen, dass sie auch einspeisen, dass also das Gesamtsystem auch für die Industrie zur Verfügung gestellt wird, die es nicht ganz so einfach hat, irgendwie mit Solaranlagen auf dem Dach den Strom vom teuren Erdgas hin zum billigen erneuerbaren Strom zu bringen. Und deswegen brauchen wir nicht nur die kleinen Eigenverbrauchsdeckung, sondern wir müssen große Dachanlagen weiterhin 30 kW bauen und dafür braucht es feste Einspeisevergütung. Die kann man natürlich orientieren danach, dass die auch endlich systemdienlich einspeisen. Seit 15 Jahren mache ich einen Vorschlag, dass man den Investoren erneuerbare Energien eine sogenannte Kombikraftwerksvergütung gibt. Das Grundprinzip ist, der Mix aus Erneuerbaren soll angereizt werden mit Speichern und anderem und die sollen damit in die Lage versetzt werden, den Strom dann einzuspeisen, wenn er den Netzbetreiber braucht. Nichts ist umgesetzt worden davon. Und alle jammern dann darüber, dass jetzt mittags um 12 zu viel Solarstrom eingespeist wird. Das sind alles Fehler der Vergangenheit, die man aber jetzt schnell korrigieren kann. Ja, Frau Reiche hat recht, indem sie sagt, man muss die Einspeisung danach orientieren, dass sie eben nicht alle gleichzeitig mittags um 12 einspeisen, die neuen. Nur sie soll auch endlich Vorschläge dazu machen, wie das gemacht wird. Ihre Vorschläge, dass die Menschen dann an der Börse ihren Strom, verkaufen sollen. Welcher Dachbesitzer hat denn irgendeine Möglichkeit, Börsenstromgeschäfte zu machen? Oder könnte sich vielleicht einen Dienstleister reinholen. Das ist nicht die Welt des Otto-Normalverbrauchers. Die können nicht energiewirtschaftlich da mitgenommen werden. Und deswegen sind das Hemmnisse, was sie aufbaut. Wenn sie ihnen die Unterstützung gibt mit richtig guten Maßnahmen, dann ja. Aber das tut sie nicht.
Jetzt komme ich noch einmal dazu zurück, weil Sie auch gerade vom Otto-Normalverbraucher sprechen und wir haben eben kurz über die Windkraft in Bayern gesprochen bei Herrn Söder. Und da muss man ja auch einfach tatsächlich sagen, dass es einen immensen Widerstand aus der Bevölkerung gab,
Darf
teilweise immer
ich
noch gibt.
da eine
Christian möchte
Anmerkung?
gerne daran anknüpfen.
Nein, das
Jein.
ist falsch. Da muss ich gleich eingreifen. Wir haben auch in Bayern 60, 70% der Bevölkerung, die hinter der Windkraft steht. Das ist kein immenser Widerstand. Wir haben allerdings laute Interessensgruppen, die enorm viel auch in den Medien breitgetreten werden. Und dann natürlich, ich weiß noch genau, ich habe mit Herrn Seehofer darüber gesprochen. Der hat nicht mich eingeladen, als ich ihm angeboten habe, wir sollten doch über die Akzeptanz der Windräder reden. Nein, er hat die Bürgerinitiativen, die heftig sich gegen die Windkraft ausgesprochen haben, eine hat er eingeladen aus meiner Umgebung. Die wurde angeführt von der Frau des Direktors des Kernkraftwerks Grafenrheinfeld. So, das waren die Situationen, die dazu geführt haben, dass scheinbar ein großer Widerstand war. Nein, wir haben in Bayern sehr tolle Investitionsbereitschaft. Die Bürgerenergien haben richtig Fahrt aufgenommen. Und erst als das 10-H-Gesetz kam, dann wurde der Einbruch geschaffen,
Wenn Sie sagen,
aktiv.
es gibt so eine breite Unterstützung, das hat sich aber nie in den Wahlergebnissen widergespiegelt oder nur sehr kurzweilig. Und das ist ja auch tatsächlich, es war ein großes Thema bei dieser Bundestagswahl, war nun mal die Energieversorgung und die Energiepreise. Die CDU hat ja nicht hinterm Berg damit gehalten oder die Union, dass sie das anders machen wollen. Sie hat ja nicht irgendwie vorher behauptet, wir finden das alles ganz toll und jetzt machen sie es alles anders. Im Grunde macht Katharina Reiche, wie Sie ja sagen, ist ja sehr konsequent in ihrer Argumentation und das schon seit vielen, vielen Jahren. Offenbar, das konnten Sie noch besser nachzeichnen. Und das ist ja schon etwas, was man nicht negieren kann, oder?
Also Wahlkämpfe werden mit Äußerungen gemacht, die kurz und knapp sind, die man nicht belegen muss. Da sind keine tiefgründigen Analysen dahinter, ob das denn stimmt. Ja, Herr Söder hat den letzten Wahlkampf hauptsächlich damit geführt, dass er neue Atomkraftwerke und eine Fortführung der Laufzeit der Atomkraftwerke haben will. Er hat sogar behauptet, die Betreiber hätten ihm gesagt, das ginge mit den schon abgeschalteten, dass man sie fortführen will. Der energiepolitische Sprecher Martin Stümpfig im Landtag hat nun nachgeforscht und hat gefragt, wo sind denn die Unterlagen? Bitte zeigen Sie uns die Unternehmer aus der Kernkraftszene, die bewiesen haben, man könne das. Er hat keine gefunden. Er hat die Landesregierung gefragt, sie musste zugeben, es gibt keine. Es war eine glatte Lüge von Herrn Söder, dass er behauptet hat, die Betreiber würden das sagen. So wird Wahlkampf geführt und wenn man eben mit Nichtwahrheiten Wahlkampf führt, dann kommen Wahrheiten nicht zustande.
Ich wollte nur eine Mini-Lanze für Bayern brechen bei den Windrädern.
Das stimmt.
Ich habe mir tatsächlich nur die Genehmigungszahlen vorhin einmal kurz angeschaut und war positiv überrascht, dass Bayern im Frühjahr, glaube ich, für 5% aller Genehmigungen deutschlandweit verantwortlich war. Also auch dort, man sieht, dass sich was tut. Vielleicht nicht so schnell, wie man sich das wünschen würde. Vielleicht hätte man das auch deutlich früher tun können. Aber es tut sich was. Erstaunlich ist Nordrhein-Westfalen, die, glaube ich, für fast 20% aller Genehmigungen inzwischen verantwortlich sind. Und was man da erstaunlicherweise sieht, ist, dass Baden-Württemberg nach wie vor nicht so richtig aus dem Knick kommt. Und da haben wir ja tatsächlich auch einen grünen Ministerpräsidenten, wo man das eigentlich anders erwarten würde.
Ja, die Kritik an der grünen Landesregierung ist berechtigt. Ich habe ja vorhin gesagt, Bayern und Baden-Württemberg haben zu wenig Windkraft gebaut. Das liegt an schlimmen Genehmigungsverhinderungen und vieles andere mehr, an dem Aufbauschen beispielsweise der Argumente. Und ich weiß, wovon ich rede, wenn Windmüller Anträge machen, was sie für Vogelgutachten machen müssen und anderes. Das ist ja so kostenintensiv, aufwendig, zeitraubend. Es gibt eine neue Untersuchung vom PIK in Potsdam. Seit 1980 sind durch den Klimawandel 25 bis 40% der tropischen Vögel kaputt gegangen. Der Artenschwund nimmt massiv zu. Also der Nichtbau von Windrädern und Klimaschutz machen hat dazu geführt, dass die Vögel dezimiert werden auf der Welt. Aber in dieser Kategorie denken ja solche Leute nicht. Sie glauben einfach, wenn sie vor Ort ein Windkraft verhindern, dann würden sie den Vogel schützen. Der Rotmilan ist nicht wirklich gefährdet durch die Windkraft. Das wissen wir inzwischen ganz genau durch Untersuchungen. Aber der Rotmilan hat in Bayern 16 Jahre lang die Windkraft ausblockiert.
Herr Fell, geben Sie uns vielleicht noch mal einmal einen Ausblick in die,
Einen positiven.
einen gerne einen positiven, aber gerne auch einen realistischen Ausblick in die Zukunft. Wie geht es jetzt weiter mit der Energiewende in Deutschland?
Zunächst mal muss man in die Welt schauen. Sie haben das ja vorhin auch betont, dass das Beispiel des Erneuerbaren Energiengesetzes, das über 60 Mal in der Welt von Nationen kopiert wurde, zu einem richtigen Aufschwung gebracht hat. Ich selbst war ja viel in der Welt unterwegs, vor allem auch in China. Und China hat das EEG kopiert und hat sauberen Himmel gewollt, nicht Verschmutzung mit VW-Diesel und nicht Verschmutzung mit Kohlekraftwerken von Siemens. China wollte sauberen Himmel in Peking wieder. Den haben sie schon längst. Und das haben sie geschafft, indem sie eben saubere Technologien in die Welt bringen. Elektromobilität, Batterien, Solaranlagen. Und sie sind jetzt mit Abstand der Weltmarktführer in dieser Richtung. Sie erobern mit dem, was die kommenden Industrien sein werden, nämlich die sauberen und nicht die schmutzigen. Sie erobern mit den sauberen Technologien die Weltherrschaft in der Industrie an sich. Und in Deutschland, wo immer noch irgendwelche Leute den verschmutzenden Verbrennungsmotor schützen wollen und die Solartechnik zurücktreiben und Windräder behindern in der Genehmigung und anderem, da kommen wir dann industriell unter die Räder. Und das ist der entscheidende Ausblick auch für Deutschland. Wir werden industriell unter die Räder kommen, weil immer noch Menschen wie Frau Reiche nach vorne nur das fossile und auch atomare System stützen wollen, statt sich endlich offensiv und damit eine Zurückeroberung auch der Industrie, der Solarwirtschaft, eine Halten der Windkraftindustrie, die haben wir Gott sei Dank mit Enercon noch teilweise hier und mit Ausbau der Batterien. Wir kennen das mit Northvolt, wie schwer das ist. Aber da muss man klotzen, da kann man nicht zugucken, wie die Chinesen das tun. Denn am Ende kaufen wir nur noch chinesische Produkte und das will ich nicht. Wir waren mal Weltmarktführer. Die Erneuerbaren werden immer billiger. Das System wird kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange das die fossilen Denkweisen noch aufhalten und in Teilbereichen wie Deutschland und Europa zurückdrängen. In der Welt wird das richtig rennen. Übrigens Deutschland, Europa und USA, muss man sagen, mit Russland zusammen. Das sind die Bremser. Und auch noch die Ölstaaten im arabischen Sektor. Aber der Rest der Welt, der geht richtig nach vorne. Und China bedient diese Welt. Schauen Sie mal nach Pakistan, was sich da in 2 Jahren mit Solardächern getan hat. 30% der gesamten Stromerzeugung in Pakistan wird jetzt mit Solardächern gemacht. Und alle diese Solaranlagen kamen aus China. Warum nicht aus Deutschland?
Hans-Josef Fell, das war ein bisschen weniger positiv, als ich gehofft hatte. Aber vielleicht verstehen wir das als Appell, dass man in Deutschland doch nochmal, wie sagt man so schön, in die Hände spucken und ran an die Arbeit. Vielen Dank für das wirklich aufschlussreiche Gespräch, Hans-Josef Fell.
Vielen Dank.
Ja, ich danke auch.